Podcasts. Diese Folge wird gesponsert von einem Mittags-Espresso, den ich gerade getrunken habe. Die Kinder sind teilweise unterwegs, teilweise auch einfach oben spielen ein bisschen. Und genau, ich habe Zeit, ein bisschen einen neuen Podcast aufzunehmen. In diesem Podcast will ich auf die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit eingehen und vor allen Dingen die Frage stellen, welche Einflussmöglichkeiten es gibt, beziehungsweise ob es überhaupt Sinn macht, sich über die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Gedanken zu machen. Und naja, da will ich einen kurzen Input zu liefern. Vielleicht hilft er Ihnen weiter, vielleicht bringt er sich ein bisschen auf neue Gedanken. Zu den Rahmenbedingungen sozialer Arbeit sind ein paar Worte zu verlieren. Auf der einen Seite zum Beispiel die Finanzierung sozialer Arbeit, die zunehmend zu Schwierigkeiten führt. Ökonomisierung, Privatisierung sozialer Dienstleistungen sind natürlich ein großes Thema. Wir haben dann weitergehend die Fachkräftemangel, vor allen Dingen also fehlende Fachkräfte in der sozialen Arbeit, die große Probleme bereiten, zunehmend Schwierigkeiten verursachen, ganz besonders dramatisch im Pflegekontext oder im Gesundheitswesen schon riesige Probleme bis hin zu bereits schließenden Pflegeheimen. Andere Rahmenbedingungen sind gesetzliche Anforderungen, Anforderungen an Qualitätsmanagement, Anforderungen an von außen vorgegebene Rahmenbedingungen, die von den Organisationen selbst zu erfüllen sind. Hinzu kommt dann natürlich auch noch sowas wie die Digitalisierung, permanente Veränderungen, hochkomplexe Arbeitsfelder, in denen wir uns da bewegen in der sozialen Arbeit. Und Sie als Führungskraft in diesem Kontext müssen damit umgehen, mit diesen Rahmenbedingungen, die sich aber, und darauf will ich eigentlich hinaus, die sich zunächst mal außerhalb ihrer Organisation und außerhalb ihres eigenen Einflussbereichs befinden. Diese Rahmenbedingungen sind zu großen Teilen zumindest vorgegeben. Kleines Beispiel, ich höre das immer wieder, Sie können über die digitale Transformation lamentieren, sich rumärgern, sich darüber echauffieren, was betrifft uns denn da eigentlich wirklich und eigentlich ist das Thema doch super anstrengend und haben wir da überhaupt irgendwas von als Organisation? Das können Sie natürlich tun, diese digitale Transformation findet aber trotzdem statt. Sie können sich natürlich auch über gesetzliche Vorgaben der sozialen Arbeit beschweren und über den, ich habe das in einem Beitrag beschrieben, über den Kontrollwahn, der da stattfindet. Also nur noch externe Vorgaben, die zu erfüllen sind, bis hin zu auch teilweise selbstgemachten internen Vorgaben zum Controlling und so weiter. Die eigentliche soziale Arbeit in dem Kontext wird gar nicht, oder kann man kaum noch leisten in diesem Kontext. Die Rahmenbedingungen zusammengefasst für soziale Organisationen sind, wenn man das ein bisschen diplomatisch fassen will, mehr als schwierig. Das ist die diplomatische Version davon. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß, dass die Rahmenbedingungen nicht ganz einfach sind. Damit stellt sich für Ihre Organisation, für soziale Organisationen natürlich insgesamt die Frage, wie es möglich werden kann, unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen so zu arbeiten, dass, das ist zumindest mein Anliegen, auch das, was ich in meinem Reset beschrieben habe, dass Ihre Organisation die Potenziale entfalten kann, die in der Organisation und damit auch in den in ihrer Organisation arbeitenden Menschen liegen. Dabei ist es natürlich selbstverständlich, dass ihre Organisation auch wirtschaftlich arbeiten muss, ja, dass der Zweck ihrer Organisation auch langfristig erfüllt werden kann. Das ist überhaupt gar nicht das Thema, ja, so irgendwie da wirtschaftlich drauf zu gucken und ja, das steht außer Frage. Hier will ich nochmal darauf eingehen, wir haben auf der einen Seite einen Interessenbereich oder ihren Interessenbereich und auf der anderen Seite ihren Einflussbereich. Diese Unterscheidung zwischen Einfluss und Interessenbereich, die gibt es oder habe ich aus einem super spannenden Buch, wahrscheinlich kennen Sie das, The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Ich verlinke das Buch natürlich in den Shownotes, sodass Sie da nochmal drauf gucken können, falls Sie es noch nicht kennen. Also die Unterscheidung zwischen Interessen und Einflussbereich. Ganz kurz als Beispiel, ich interessiere mich für Politik und finde beispielsweise die Neuauflage der Großen Koalition unter den gegebenen Bedingungen mit den gegebenen Menschen, die da handeln, sagen wir mal, mehr als schwierig. Darüber kann ich mich aufregen, darüber kann ich mich echauffieren, darüber kann ich lange lamentieren, dass Politik ist da, oder sagen wir mal zumindest Bundespolitik ist damit mein Interessenbereich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt und meiner jetzigen Position, ja, also aus meinen jetzigen Möglichkeiten heraus, habe ich erstmal keinen Einfluss auf die Bundespolitik. Natürlich, ich war wählen und so weiter, logisch, klar, aber aus der jetzigen Perspektive habe ich darauf keinen Einfluss. Mein Einfluss oder mein Einflussbereich hier in diesem Kontext wäre, wenn ich dazu Lust hätte, die kommunale Politik in meinem Wohnort, meiner Gemeinde, meiner Stadt oder meines Landkreises oder ja, also das, was sich halt quasi direkt von ihnen aus beeinflussen lässt. Damit macht es wenig Sinn, meinen Fokus, meinen Ärger, meine Energie auf die Bundespolitik zu richten. Es macht eigentlich in diesem Kontext nur Sinn, in meinem eigenen Einflussbereich zu agieren und diesen Einflussbereich dadurch zu erweitern. Aber wieder zurück zu Ihnen. Ihr Ärger über die Rahmenbedingungen, unter denen soziale Organisationen agieren müssen, der ist natürlich berechtigt. Ja, die Finanzierung ist grenzwertig, die Arbeitsbedingungen sind teilweise katastrophal. Eine Bekannte aus diesem Pflegekontext sagte mir einmal, wer noch nie in der Pflege gearbeitet hat, der kann hier einfach nicht mitreden. Und damit hat sie, glaube ich, wirklich recht. Ja, wer noch nie diese Bedingungen, unter denen da Pflegearbeit geleistet werden muss, wer das noch nie erlebt hat, der kann da nur ganz schwierig mitreden. In der stationären Jugendhilfe gilt wahrscheinlich das Gleiche. In Kindergärten mit Fachkräftemangel, in der offenen Jugendarbeit, in der Drogenhilfe und vielen anderen Bereichen sind diese Rahmenbedingungen natürlich schwierig. In ihrem Alltagsgeschäft entzieht sich eine Beeinflussung dieser Rahmenbedingungen jedoch ihrem Einfluss. Ja, sie haben erstmal keinen Einfluss auf diese Rahmenbedingungen, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt aktuell nicht. Ihr Einflussbereich bezieht sich auf Ihre Organisation in und vor allen Dingen an der Sie arbeiten und für die Sie und für die Menschen darin, für die Sie Verantwortung tragen. Jetzt stellt sich dann die Frage, ja, wenn der Unterschied zwischen Einfluss und Interessenbereich geklärt ist, wie Sie Ihren Einflussbereich so gestalten können, dass das von mir eben formulierte Ziel, also die innovationsfähigen oder das Potenzial aller beteiligten entfaltenden Organisationen erreicht werden kann. Über diese Frage hinausgehend ersparen Sie sich mit der Konzentration auf Ihren Einflussbereich auch noch viel Ärger, ja, weil Sie sich einfach nicht mehr über die Rahmenbedingungen echauffieren müssen, auf die Sie aktuell zumindest keinen Einfluss haben. Wie also müssen Sie Ihre Organisation verändern, damit Ihre Organisation zu einer innovationsfähigen, das Potenzial aller beteiligten entfaltenden Organisation wird? Jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, naja, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Eine Steuerung der Entwicklung sozialer Systeme durch Planung, Vorgaben, Kontrolle und so weiter und so weiter, also das, was ich eben schon mal als Kontrollwahn beschrieben habe, ist einfach nicht möglich. Aus systemischer Perspektive, systemtheoretischer Perspektive geht das nicht. Ja? Plandeterministisch orientierte Vorgehensweisen funktionieren da nicht. Das heißt, diese kausalen Zusammenhänge, wenn ich hier was beeinflusse, dann passiert dies und jenes, das ist in Organisationen, die ja nun mal soziale Systeme sind, das ist da nicht möglich. Die Antwort liegt damit im Vertrauen in die sie umgebenden Menschen und im Vertrauen in die Selbstorganisationsfähigkeit dieser Menschen. Das klingt ein bisschen, sagen wir mal, verschwurbelt, heißt aber konkret erst dann, wenn Sie in Ihrer Organisation beginnen, Regelungen, Rituale, organisationale Rituale, sinnentleerte Prozesse abzuschaffen, wegzulassen und die Steuerung der Organisation auf die Menschen zu übertragen, die sich mit den Problemen direkt an der Klientel, bei der Klientel, direkt an den Nutzerinnen und Nutzern, direkt in der Organisation auskennen, also wirklich auskennen, also auf ihre Mitarbeitenden, dann werden sich Veränderungen ergeben. Und bei diesen Veränderungen ist zunächst mal wichtig auch zu betonen, dass das noch nicht gewertet ist. Also es werden sich Änderungen ergeben. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist erstmal noch, steht erstmal noch ein bisschen in den Sternen. Das soziale System, Organisation reagiert auf diese Veränderungen. Es reagiert darauf, dass sie diese oben angesprochenen Regelungen, Rituale, Prozesse und so weiter weglassen. Jetzt kann man natürlich annehmen, wenn Sie Ihre Organisation da so stehen haben mit all den Vorgaben, mit all den Regelungen, mit all den Hierarchien auch, die dahinter stehen, mit all den Ämtern, die Sie gegebenenfalls vergeben haben, dass das Weglassen davon zu Chaos führt. Und ganz ehrlich, kann man so sagen, wenn Sie die Selbstorganisation nicht organisieren, also nicht auf Werten basieren lassen, die dann in konkreten Prinzipien der selbstorganisierten Zusammenarbeit aufgegriffen werden, dann kommt dabei nur Chaos raus. Ja, das ist ziemlich, ziemlich sicher. Und deswegen besteht da natürlich auch diese Angst davor, vor diesen selbstorganisierten Prozessen, das, was man so kennt, wir lassen jetzt diese Regelungen weg. Das alleine reicht halt eben nicht aus. Es müssen entsprechend neue selbstorganisierte Entscheidungsprozesse eingeführt werden. Anstatt von oben vorgegebener Entscheidungen sind beispielsweise Entscheidungen auf dem Konsentprinzip. Dazu finden Sie, wenn Sie das googeln, Konsentprinzip, finden Sie Videos, eben nicht Konsens, also nicht mit S, sondern ganz bewusst mit T geschrieben, Konsentprinzip, finden Sie einige Informationen. Es ist beispielsweise auch denkbar, die Menschen in die Einstellungsprozesse für neue Mitarbeitende zu integrieren, die nachher tatsächlich mit den Menschen in einem Team zusammenarbeiten werden. Ich habe das bei mir selber ganz persönlich bisher noch nicht erlebt. Da gab es immer dann den Chef oder die Chefin, die dann mit den entsprechenden Entscheidungsträgern der Organisation im Vorstellungsgespräch saß. Und dann wurde ich da eingestellt und in den Arbeitsstellen, wo ich bisher gearbeitet habe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich nachher zusammengearbeitet habe, die habe ich zu dem Zeitpunkt der Einstellung zumindest noch überhaupt gar nicht gesehen. Muss das so sein? Selbstorganisation kann dann sogar so weit gehen, dass sie das Gehalt aller Mitarbeitenden transparent machen oder sogar abstimmen lassen, selber gestalten lassen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensrealitäten der Menschen. Also wenn jemand Kinder hat zum Beispiel, dann gibt es einen entsprechenden Zuschlag oder einen entsprechenden Aufschlag auf das Gehalt? Oder wenn jemand familiäre Verpflichtungen, Pflegeverpflichtungen zum Beispiel hat, dann gibt es dazu einen Zuschlag. Jemand, der alleinstehend ist und sagen wir mal flexibel viele Dinge machen kann, der braucht da zum Beispiel eine ganz andere Vergütungsregelung oder was weiß ich, der kriegt noch einen Firmenwagen, weil er das cool findet oder sowas. Aber das Ganze eben abstimmen lassen, aushandeln lassen unter den Mitarbeitenden. Wichtig bei diesem ganzen Konstrukt der Selbstorganisation ist der Begriff der Transparenz, damit ihre Mitarbeitenden überhaupt selber entscheiden können. Ja, also wenn das Wissen in der Organisation irgendwo gehortet wird, also bei den Führungskräften zum Beispiel, wenn es da irgendwo verankert bleibt und nicht weitergegeben wird, nicht geteilt wird an ihre Mitarbeitenden, an die Teams runter, sodass nicht klar ist, okay, wo steht die Organisation, was ist gerade wichtig, dann funktioniert das mit der Selbstorganisation auch nicht. Transparenz bezieht sich dann nämlich beispielsweise auf die Vision ihrer Organisation. Also was ist denn eigentlich der Zweck, auf das, wozu, ja, wozu existiert ihre Organisation? Wozu ist die Organisation überhaupt da? Was ist das große gemeinsame Ziel? Aber auch, wie werden die Ziele heruntergebrochen auf die operative Ebene? Wie sieht es mit den entsprechenden Geldern aus, mit den Finanzen der Organisation und so weiter und so weiter? Wenn das transparent für die Mitarbeitenden ist und die Mitarbeitenden selbst organisiert arbeiten können, dann ergeben sich innerhalb der Organisation neue Wege, Innovationen, neue Produkte und Dienstleistungen, sagen wir mal fast automatisch, da die Menschen anfangen damit, ihren eigenen Einflussbereich zu gestalten, ihren eigenen Einflussbereich überhaupt zu, also überhaupt gestalten zu können. Die Menschen beginnen dann damit, ihr Potenzial für ihre Organisation zu nutzen. All dies, alle Bedingungen, Prozesse, Strukturen ihrer Organisation sind ihr Einflussbereich. Als Abteilungsleiter ist es die Abteilung, als Teamleiter ist es, sind die Strukturen und Prozesse in dem jeweiligen Team, als Geschäftsführer gegebenenfalls für die Gesamtorganisation oder als Inhaber eben auch für die Vision, für die Ausrichtung der Organisation und so weiter und so weiter. Und in diesem Einflussbereich, also in Ihrem Einflussbereich, haben Sie die Möglichkeit zu gestalten, wie Zusammenarbeit anders, neu, besser aussehen kann vor dem Hintergrund der gegebenen Rahmenbedingungen. Durch eine Ausrichtung Ihrer Organisation auf diese selbstorganisierte Arbeitsweise bekommen Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Einflussbereich als Führungskraft enorm auszuweiten. Ja, davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Sie bekommen die Möglichkeit, nicht mehr nur im Alltagsgeschäft als Feuerwehr von A nach B zu rennen und irgendwelche Probleme zu löschen, sondern Sie bekommen die Möglichkeit, Ihre Organisation zu gestalten und an Ihrer Organisation, anstatt in Ihrer Organisation zu arbeiten. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wenn es uns gelingt, mehr soziale Organisationen so zu gestalten, basierend auf diesen Selbstorganisationsprinzipien, basierend auf anderen Entscheidungsprozessen, auf einer anderen Arbeitsgestaltung, mit einem dann sich daraus ergebenden anderen Organisationsdesign, dass diese Organisationen dann Vorbild dafür sind, wie echte soziale Arbeit gelingen kann. Und wenn diese Organisationen dieses Vorbild sind, dann lassen sich daraus wiederum auch die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit ändern. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, konzentrieren Sie sich auf Ihren Einflussbereich und nicht auf die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit und versuchen Sie, in Ihrem Einflussbereich neue Wege zu gehen und die sich Ihnen bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Das ist eigentlich die, ja, sagen wir mal, ganz kurze Aussage dieses kurzen Podcasts dabei, sich, wie gesagt, viel weniger auf die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit zu konzentrieren und viel mehr auf Ihren Einflussbereich und diesen Einflussbereich so zu gestalten, dass echte soziale Arbeit möglich wird. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Beitrag, kleinen Impuls sozusagen ein bisschen neue Gedanken liefern, neue Anregungen liefern, nochmal darüber nachzudenken, wie arbeiten Sie denn eigentlich in Ihrer Organisation? Macht das alles so Sinn oder gibt es auch Alternativen dazu? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann Sie diesen Podcast hören. Und Naja, ich würde mich darüber freuen, wenn Sie den Podcast bewerten könnten unter iTunes. Da gibt es die Möglichkeiten, diesen Podcast zu bewerten mit 5 Sternen zum Beispiel. Mehr gibt es nicht natürlich. Dadurch erscheint der Podcast ein bisschen weiter oben in den Suchergebnissen. Vielleicht gibt es ja andere Menschen, die davon auch profitieren könnten. Dann teilen Sie doch diesen Podcast oder diese Episoden oder auch meine Blogbeiträge. Und wenn Sie daran interessiert sind, freue ich mich darüber, auch mit Ihnen zusammenzuarbeiten an dieser Gestaltung der Selbstorganisation und der Innovationsfähigkeit in Ihrer Organisation. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis dahin.